Deutschlandfunk 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Die Zeitungen blicken unter anderem auf die Lage in Niger, die wirtschaftliche Situation in China und Deutschland und die wachsende Kriminalität in Ecuador. Dazu schreibt der britische Guardian: Die Ermordung des ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio am Mittwoch markierte einen schrecklichen neuen Tiefpunkt, selbst in einem Land mit steigender Mordrate. Viele befürchten, dass Ecuador kurz davor steht, ein Drogenstaat zu werden. Das Land liegt zwischen den beiden größten Kokainproduzenten der Welt und seine große Fischerei- und Schifffahrtsindustrie erleichtert den Drogenhandel. Die Verwendung des US-Dollars begünstigt zudem Geldtransfers und Geldwäsche. Aber die durch eine Pandemie ausgelöste soziale und wirtschaftliche Krise und der politische Stillstand waren ausschlaggebend für dieses Abgleiten in die Gewalt. Die Kriminalität hat nicht nur die Sicherheitskräfte und die Justiz, sondern auch die Politik erfasst. Die Stärke der Drogenbanden steht im umgekehrten Verhältnis zur Schwäche von Staat und Regierung. Die Kriminalität hat diese Woche verheerende Auswirkungen auf die Politik des Landes gehabt. Aber es ist politisches Versagen, das der Kriminalität in Ecuador zu einem Aufschwung verholfen hat, stellt der Guardian aus London klar. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der Mercurio aus Ecuador selbst, der in Cuenca erscheint. Die Tat reiht sich nicht nur in die lange Serie von Gewalttaten ein, die das ganze Land erschüttern, sondern kann auch als Schlag gegen die Grundfesten der Demokratie gesehen werden. Da kann es nur eine einzige Antwort geben: noch mehr Demokratie. Die angespannte Sicherheitslage ist auch eine Folge davon, dass der Staat in vielen Bereichen immer weniger Präsenz zeigt und Verbrecherbanden in diese Lücke vorgestoßen sind. El Espectador aus Kolumbien beklagt: Der Mord am ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Villavicencio zeigt erneut, wie weit der Drogenhandel die Gesellschaft in unserem Nachbarland durchdrungen hat. Die Mordrate war schon im letzten Jahr so hoch wie nie und könnte im laufenden Jahr noch weiter ansteigen. Gleichzeitig sind die Institutionen in Ecuador schwach und niemand weiß, wie sich die Tat auf die Wahlen auswirkt. In Umfragen lag Villavicencio auf Platz 4, in einigen sogar weiter vorne. Seine Partei muss jetzt auf der Stelle entscheiden, wer ihn ersetzen soll. So schlimm dieser Mord auch ist, es ist jetzt umso wichtiger, dass die Ecuadorianer zu den Wahlurnen gehen. Außerdem brauchen wir eine genaue Analyse der Situation in der gesamten Region. Denn auch in anderen Ländern ist der Drogenhandel stark und die bisherige Strategie eines Kriegs gegen die Drogen ist gescheitert, bilanziert El Espectador aus Bogotá. Die türkische Zeitung Akşam geht auf die Lage in Afrika und speziell Niger ein. In den vergangenen Jahrhunderten hat sich an der Kolonialordnung nichts geändert. Der Reichtum Afrikas wurde geplündert. Unterdrückung, Verfolgung und Putsche wurden fast zur Normalität. Insbesondere Frankreich hat auf dem schwarzen Kontinent gewütet und den Kolonien die eigene Währung und Sprache aufgezwungen. Jetzt wollen sich die Afrikaner das alles nicht mehr gefallen lassen, so etwa in Niger. Dort wurde ein Marionettenregime gestürzt. Jetzt sieht sich Frankreich gezwungen, den schwarzen Kontinent zu verlassen. Auffallend ist die immer stärkere Präsenz Russlands und Chinas in Afrika. Auch die Türkei engagiert sich stark in Afrika. Doch das beruht stets auf gegenseitiger Partnerschaft. Das Motto Ankaras war immer: afrikanische Probleme, afrikanische Lösungen. Das kommt bei den Afrikanern gut an, glaubt Akşam aus Istanbul. Afrika bereitet seine Armeen auf einen Krieg in Niger vor, titelt die polnische Gazeta Wyborcza. Die 15 westafrikanischen Länder des ECOWAS-Blocks haben am Donnerstag ihre Rhetorik gegen die Anführer des Putsches in Niger verschärft. Auf dem Treffen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft in Abuja wurde vereinbart, eine regionale Reservetruppe zu aktivieren, um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen. Die meisten Experten glauben jedoch, dass es keine Intervention geben wird, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Obwohl ECOWAS Erfahrung mit ähnlichen Missionen hat, braucht die Organisation Zeit für die Vorbereitung. Im Fall der letzten Mission in Gambia, einem Land, das viel kleiner als Niger ist, dauerte diese Vorbereitung 7 Wochen. Darüber hinaus kann die Junta in Niger auf die Unterstützung von Mali, Burkina Faso und Guinea zählen, Länder in der Region, in denen das Militär bereits die Macht übernommen hat. Die Regime von Mali und Burkina Faso haben schon davor gewarnt, dass jede militärische Intervention in Niger als Kriegserklärung angesehen werde, erinnert die Gazeta Wyborcza aus Warschau. Die Option eines Kriegs zwischen den unterschiedlichen Blöcken in der Sahelzone ist noch nicht vom Tisch, warnt El País aus Madrid. Die Folgen wären katastrophal für eine ohnehin verarmte Region, die überdies unter dem Vormarsch des Dschihadismus leidet. Das Verhalten von Putschistengeneral Tiani in Niger macht es nicht eben leichter. Aber die internationalen Organisationen müssen sich für eine Verteidigung der Demokratie und für eine Bewahrung des Friedens einsetzen. Und die Staatengemeinschaft muss erkennen, dass der Sahelzone mehr Aufmerksamkeit gebührt. Themenwechsel. Heute vor 45 Jahren wurde der Friedensvertrag zwischen Japan und China geschlossen. Dazu heißt es in der japanischen Zeitung Mainichi Shimbun, der Vertrag bildete die Grundlage für die Stabilisierung der Beziehungen und hat mit Sicherheit zur wirtschaftlichen Entwicklung beider Staaten beigetragen. Seitdem hat sich die Weltlage aber komplett verändert. Auch China will eine Verbesserung der Beziehungen. Aber wenn Peking sein aggressives Handeln nicht beilegt, kann es auch nicht auf mehr Sympathie der japanischen Bevölkerung hoffen. Andererseits sollten sich die japanischen Politiker mit provokativen Äußerungen zurückhalten. Um einen möglichen militärischen Zusammenstoß zu verhindern, sind besonnene diplomatische Bemühungen unabdingbar, betont Mainichi Shimbun aus Tokio. In China selbst blickt man auch auf die Wirtschaftslage im Land. Ein Gastkommentar in Huanchiu Shibao geht der Frage nach, ob China eine Deflation droht. Die allgemeine Sorge im Westen um Chinas Wirtschaft ist überzogen und nicht begründet. Im Juli ist der Außenhandel zwar um rund 10% zurückgegangen, das hat aber mit dem langen Schatten der Corona-Pandemie zu tun. Mit der fortschreitenden Normalisierung der globalen Lieferketten wird China noch in diesem Jahr wieder zur gewohnten Stärke zurückkehren. Mit der Auslagerung der Fließbandproduktionen aus China stehen vor allem die chinesischen kleinen und mittelständischen Unternehmen unter Druck. Der Ausweg für China liegt darin, seine Vorteile im Technologiesektor auszubauen. Die Nullinflation ist zwar schlecht für den Kapitalmarkt, führt aber auch zur Preissenkung bei Lebensmitteln. Dies kommt wiederum der breiten Bevölkerung zugute, führt Huanchiu Shibao aus Peking aus. Mit der drohenden Wirtschaftskrise in Deutschland befasst sich die Wiener Zeitung Die Presse. Wenn Deutschland Schnupfen hat, bekommt Österreich eine Grippe, lautet ein Bonmot, das die starke Verflechtung der beiden Volkswirtschaften beschreibt. Laut dieser Logik müsste Österreich bald eine Lungenentzündung haben, denn Deutschland steuert auf eine schwere Grippe zu. Die Anzeichen mehren sich, dass die konjunkturelle Stagnation in der Bundesrepublik von Dauer ist. Zu denken geben sollte uns vor allem, dass Deutschland bei Innovationen zurücksteht. Die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, sich entsprechend den veränderten Gegebenheiten zu erneuern, ist die Basis wirtschaftlichen Wachstums, mahnt zum Abschluss dieser Ausgabe der Internationalen Presseschau die Zeitung Die Presse aus Österreich. Die Redaktion der Sendung hatte Martina Gnad, Sprecherin war Christiane Nothofer.